Wenn ich heute einen Franke und Bornberg-Vergleich aufmache, ich kriege so eine Pseudo-Beratungsdokumentation nach hinten mit ausgedruckt. Natürlich bin ich dann digital, ja, aber ich habe ja keinen Prozess und keine Automatisierung. Und wenn die Leute in diesen Standardschreiben noch extra Informationen unten reinschreiben, dann verliere ich als Unternehmen die Steuerungskontrolle über meine hauseigene Qualität. Und das mag sein, dass es besser ist, aber wenn es besser ist, warum machen es dann nicht alle so und man implementiert es in einen Prozess? Wenn man Systeme einmal richtig aufsetzt, ja, dann kann man sie auch einfach beiseite schieben und vergessen und sie laufen an und für sich durch. Das Ergebnis dieser Kampagne war, 95% meiner Kunden haben nach 7 Tagen das Formular ausgefüllt und sich in meinen Terminkalender eingetragen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A freuen und mir B auch beim Podcast-Algorithmus helfen. Kommen wir aber nun zu meinem heutigen Gast. Zu ihm sagt ChatGPT, er ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich mit der Vermittlung von Versicherungen, IT und Unternehmensberatung sowie mit dem Vertrieb und Service von Software beschäftigt. In dieser Rolle tritt er auch als Referent auf Fachkongressen auf und hielt beispielsweise auf dem Kongress Insurance Innovation und Transformation im Oktober einen Vortrag zum Thema Schnittstellen als Schlüssel zum Erfolg, optimierte Prozesse durch vernetzte Tools und KI. Er selbst beschreibt sich als Brückenbauer zwischen Versicherungsmarkt und datenbasierten Entscheidungen. Und über all das und noch vieles mehr spreche ich heute mit Volker Eispuhn aus Göttingen. Ja, hallo Volker, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marco, danke für die Einladung.
Was hältst du denn davon, was ChatGPT über dich so zusammengestellt hat?
Ich muss ja zugeben, dass ich mich durchaus eine ganze Weile schon mit KI beschäftige und noch nie auf die Idee gekommen bin, ChatGPT zu fragen, was er denn über mich denkt. Also von daher weiß ich, was ich heute Abend mache. Einfach mal mich selber kennenlernen. Prima. Danke für den Impuls.
Sehr gut. Aber hat das gestimmt? Ja, was ChatGPT hat es nicht halluziniert? War
nee,
okay.
Also zumindest, wenn, dann habe ich mit ChatGPT gemeinsam halluziniert. Ja, ich bilde mir ein, dass das Teil meines Lebens war.
Okay, sehr gut. Würde ich ja mal kurz sagen, machen wir mal kurz, bevor ich hier nämlich da reinkomme, was ChatGPT alles über dich erzählt hat, erzählst du erst mal kurz was über dich. Und da ist ja immer meine erste Bitte, Frage an meine Gäste, stell dich doch mal vor mit 3 Hashtags und erzähl mal, warum die zu dir passen.
Ja, also ich bin jetzt nicht der größte geübte Social Media Mensch, der mit Hashtags oder so zu tun hat. Ja, das habe ich ja bei dir gelernt sozusagen. Also von daher, ein Hashtag ist digital war gestern. Das ist letzten Endes der, mit dem wir letztes Jahr auch an den Markt gegangen sind. Da, ja,
Was
das
ist
war ja.
dann heute, wenn gestern digital war?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke einfach, wir befinden uns ja inzwischen im Jahr 2025 und natürlich ist Digitalisierung in aller Munde und es gibt auch viele Makler, die noch nicht viel digitalisiert haben. Trifft man ja auch immer wieder auf solche Situationen. Aber am Ende ist das Zeitalter der Digitalisierung eigentlich schon abgeschlossen. Wir sind jetzt mehr so im Zeitalter von KI, von Automatisierung, von Dunkelverarbeitung und anderen Prozessen. Und das liegt irgendwie, das ist halt nicht nur digital. Ja, also und von daher, klar ist das ein bisschen provokant und es bleibt natürlich digital, weil es nicht mit Brieftauben die KI gefragt wird. Aber am Ende des Tages sollte das natürlich auch so ein bisschen teasen. Ja, von daher war das einfach einer. Das ist das, was mich, glaube ich, ganz gut beschreibt. Ich versuche manchmal schon so ein bisschen zum Denken anzuregen, ob die Leute sich davon angesprochen fühlen oder nicht. Das wird sich ja dann zeigen, ja.
Schön, da bin ich mal gespannt auf den zweiten Hashtag.
Ja, einmal buchstabiert, nicht vergessen. Ja, hin und wieder kommt es halt vor, dass mein Nachname regelmäßig buchstabiert werden muss. Und das ist etwas, was sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen hat. Das ist tatsächlich, selbst wenn ich irgendwo früher bei einem Versicherer angerufen habe, dann meinen Namen buchstabiert habe und 3 Monate später den Sachbearbeiter nochmal dran hatte, dann sagte er, ach ja, Sie sind der. von daher war das einfach so etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Und letzten Endes, erst kommt der Prozess, dann die Automatisierung. Ja, also ich erlebe das immer wieder, dass man ständig sich Gedanken darüber macht, wie kann ich etwas automatisieren? Geht das nicht irgendwie schneller? Und wenn ich dann mal sage, ja, wie macht das denn eigentlich? Ja, dann stellt man in der Regel sehr häufig fest, dass ein Prozess noch gar nicht existent ist und dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was will ich eigentlich automatisieren. Und das ist etwas, wo wir gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark mit den Kunden drüber sprechen. Wo natürlich eine meiner Stärken vielleicht auch reinkommt, dass ich halt aus der Praxis komme und letzten Endes heute eigentlich was völlig anderes mache. Genau.
Aber das mit dem erster Prozess an der Automatisierung erinnere ich mich immer an den, ich glaube, den Telekom-Chef, der auch sagte, wenn du halt einen Scheiß-Prozess digitalisierst, dann hast du halt einen scheiß digitalisierten Prozess.
Genau, richtig.
Aber, und das musste ich gerade dran denken, weil es stimmt. Ne? Also ich will automatisieren, ja, aber was denn? Ne? Und
Genau.
das ist ja das Kernding. Gut, dann kommen wir nach den, ja, nach den Hashtags kommen wir zum Emoji. Emojis, was passt zu dir und warum?
Ehrlich gesagt muss ich sagen, mag das irritieren, wenn ich immer von Digitalisierung spreche und dann gerade bei so digitalen Themen wie Hashtags und Emojis dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen ins Hapern komme. Letzten Endes habe ich tatsächlich Freunde gefragt, was wäre ich denn für ein Emoji? Und der, der mir am besten gefallen hat, war die Kugel 8 beim Billard. Ja, mit mir beendet man das Spiel. Ja, also
Ach
das
was.
heißt, letzten Endes ist bei mir so ein bisschen sozusagen das Ende der Suche im Beratungsbereich erreicht. Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht jemand anders gesagt hätte. Ja, ansonsten hätte ich nämlich gesagt, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Aber ich wollte mich natürlich an deine Emoji-Frage irgendwie auch ein bisschen halten. Ich kenne das ja aus vorangegangenen Podcasts.
Ich kann ja auch sagen, das ist einfach häufig so. Es gibt einfach so drei Optionen, wie Leute zu ihren Emojis kommen. Das eine ist, sie haben sagen, okay, ich identifiziere mich mit irgendeinem Emoji, was ich einfach, also weil ich bin das, also die einfach von Selbsterkenntnis sagen, wenn man drauf kommt. Das zweite ist, sie scrollen einfach durch und gucken, was sie am meisten für Emojis nutzen. Und das dritte ist das, was du gemacht hast. Die fragen halt einfach Freunde oder Partner und sagen dann so, okay, was ist das, also welches Emoji passt zu mir? Also das ist genau, du hast dich quasi. So waren es ganz viele. Aber die Kugel 8, ich habe überlegt, habe ich noch nicht als Emoji gehabt, glaube ich. Bist du der Erste
Ja, öfter mal was Neues.
hier. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu Entweder-oder-Fragen und dann sagst du einfach was und warum.
Klar.
Ja? Das Erste ist Hörbuch oder Buch?
Tatsächlich eher Hörbuch. Also ich bin eher so sachbuchorientiert. Das mache ich sehr wenig so im trivialen Literaturbereich oder sowas. Und da nutze ich auch Tools wie Blinkist oder sowas. Das heißt eigentlich eher das Kondensierte des Ganzen, um einen größeren Überblick zu gewinnen. Deswegen würde ich das Hörbuch nehmen. Wenn ich aber die Zeit hätte, würde ich das Buch qualitativ angenehmer einstufen. Aber ich, ja, das ist die innere Rastlosigkeit vielleicht, die mich dann zum Hörbuch treibt.
Was ist das letzte Hörbuch, was du gehört hast?
Ich glaube, Robert Cialdini, die fünf Wege der Psychologie oder sowas in der Art. Ich,
Ah, okay.
ist aber schon eine ganze Weile her. Also
Ah, okay. Ich sehe
ging.
also aktuell so nicht mal richtig Zeit auch für Hörbücher, hätte ich feststellen.
Nee, dann doch eher YouTube-Videos.
Okay. Das zweite ist. Hund oder Katze?
Urlaub. Also, meine Familie, wir leben hier und meine Tochter ist absolut katzenverrückt. Also wir haben mehr als ein Dutzend Katzen hier, aber auch vier Hunde auf dem Grundstück. Von daher, ich finde sie alle angenehm. Ich bin als Katzenmensch aufgewachsen, ja. Das kann ich so sagen, aber letzten Endes verbinde ich damit manchmal auch, dass dann gar nicht unbedingt immer die zeitliche Kapazität besteht, einfach mal 2 Wochen woanders hinzufahren und den Kopf zuzumachen. Deswegen würde ich mich eher für oder entscheiden.
Okay. Das dritte ist Burger oder Blattsalat?
Das ist eine spannende Frage, weil es gibt ja so einen Witz, woran erkennt man einen Veganer? Daran, dass es einem erzählt. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Ich würde den veganen Burger bevorzugen, weil ich tatsächlich, obwohl ich vegan lebe, gar nicht so der größte Gemüsefan bin an manchen Stellen. Das heißt, der vegane Burger ist auf jeden Fall meine Wahl.
Auch eine spannende Aussage. Ich bin Veganer, aber eigentlich gar kein Gemüsefan.
Ja, das ist halt so.
Ist ja nicht schlimm, aber
Es gibt ja
hört man
Gemüse,
selten, ne?
ja, es gibt ja Gemüse und Gemüse, ja. Also am Ende des Tages ist es so, wir essen viel so Sachen wie Lasagne und so weiter und so fort, aber halt dann entsprechend ohne tierische Zusätze. Das heißt, eigentlich hat sich gar nicht viel geändert. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich jetzt Rohkost und dann den ganzen Tag Blattsalat esse oder sowas in der Art. Deswegen würde ich mich da eher in die Hausmannskost einordnen, aber halt mit dieser kleinen Einschränkung, dass es nicht vom Tier stammt.
Gut, und das letzte ist, gut, das letzte ist Billard oder Kicker?
Ich finde, Billard ist richtig Kunst, ja. Ich glaube aber, dass ich besser kickern kann. Das habe ich zumindest zuletzt gemacht, tatsächlich bei einem Kunden im letzten Jahr. Die hatten einen Kickertisch, das war eigentlich ganz angenehm. Und ich muss sagen, als Kind habe ich sehr, sehr viel gekickert, aber für mich ist dieses Billardthema, wo wir wieder zur Achtkugel kommen, ja, ist für mich einfach das ästhetischere Thema, ja.
Ja, ich musste auch gerade lachen, weil ich habe es ja, nee, ich tue mir die Entweder-Oder-Fragen vorher und dachte mir gerade, wo ich Billard lese, dachte mir so, okay, passt perfekt zum Emoji. Ich würde zum Beispiel immer Billard sagen, weil so Billard habe ich zumindest das Gefühl, eher Kontrolle zu haben. Kicker, aber ich habe es halt nie gemacht. Also, was ich habe, glaube ich, erst mit dem Studium mal irgendwann wurde ich immer genötigt mitzukickern. Es ist mir zu hektisch, komme ich nicht drauf klar, ich bin froh, wenn ich den Ball treffe.
Ja, das beim Kicker ist es einfach so, deswegen konnte ich es nicht richtig ausschließen, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir in seiner Jugend, weiß ich, wie alt waren wir da, 14, 15, 16, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, ein deutscher Meister im Kicker war. Und das war überhaupt gar nicht mit Kurbeln oder sowas. Und wir sind dann Mittwochabends im Ort in die Kneipe gegangen und dann hat man halt immer gefordert und dann ist für mich Kicker Zweisamkeit oder Gemeinschaft, Freundschaft, Bier trinken, schönen Abend verbringen. Und Billard ist eher so dieses künstlerisch, ästhetische, logisch, die Kontrolle haben. Das entspricht eigentlich mehr mir, ja. Aber da habe ich halt jetzt keinen besonders guten Billardspieler in meinem Umfeld, dass ich sagen würde, da verbinde ich dann Freundschaft und Gemeinsamkeit mit.
Ich habe ja jahrelang in Köln gewohnt oder 2 Jahrzehnte. Und da haben auch alle gekickert. Und das war aber für mich schon, also wenn du sagst, dass dein Freund damals, dass der halt deutscher Meister, das ist ja noch, ich bin nicht überfordert, als wenn du so klack, klack hörst. Also weißt du, siehst, denke mir so,
Genau.
das überfordert mich. Weißt du, das ist einfach nicht mein,
Ist ein
ist kein
gut.
Sport für mich, aber.
Bei so einem Freund ist das ein gutes Training für die eigene Resilienz, würde ich sagen. Ja, also weil ich war kein deutscher Meister, um das ganz klar zu machen, ich war auch nicht in der Nähe davon. Aber gut.
Ja, aber wo wir gerade bei der Kindheit sind, ist eigentlich perfekt, weil ich frage ja immer, was wolltest denn du früher werden? Was wolltest denn du früher werden, als du als ihr gekickert habt? Ich vermute, es war nicht irgendwas mit Versicherung.
Ja, grundsätzlich, ich habe so angefangen, mich mit meiner Zukunft zu beschäftigen, da war ich so 16, 17 und als ich das getan habe, dann habe ich also in der Oberstufe meinem Berufsberater, die dann irgendwann in der 11. Klasse, glaube ich, gekommen sind, erstmal erklärt, dass ich ja Sinologie studieren werde, das ist chinesische Landeskunde. Und dann in Kombination mit BWL. Und dann gehe ich nach China, gehe ins mittlere Management und bin reich. So, und das war so der grobe Plan. Jemand aus der Familie hat mir aber dann irgendwann später mal erzählt, als ich dann schon in der Finanzbranche war, dass mein allererster Wunsch wohl durchaus mit Finanzen zu tun gehabt haben muss, weil immer, wenn sie mit mir spazieren gegangen sind, habe ich wildfremde Leute beim Spazierengehen gefragt mit 2, 3 Jahren, ob sie auch ein Sparbuch haben. Also scheint es irgendwas Genetisches zu sein. Das war aber in meinem eigentlichen Prozess gar nicht vorgesehen. Als ich meinen eigenen Beruf wählen wollte, hatte ich eigentlich andere Pläne. Ja.
Und wie bist du jetzt dann von Sinologie zu Versicherung gekommen?
Tatsächlich habe ich Sinologie studiert, Also angefangen zumindest ein Semester lang, ja, das war aber auch eher aus einer Not geboren. Ich wollte BWL studieren und damals gab es noch ein NC. Ich bin mit 0,1 ganz knapp vorbeigerauscht. Dann habe ich Sinologie und VWL studiert. Und in dem Zuge habe ich jemanden kennengelernt und bin dann über einen Kontakt letzten Endes in einem Multilevel-Marketing, in einem Annex-Vertrieb vom Deutschen Herold gelandet. Und ja, das war dann im Prinzip so der Anfang. Und das habe ich neben dem Studium sehr lange letzten Endes praktiziert. Und dann, wie das so ist, im strukturierten Allfinanzvertrieb auch mit anderen zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Und ja, das waren so die ersten Schritte.
Ah, aber du hast weiterhin studiert und
Ja.
das war quasi dein oh,
Genau.
gutes Zubrot, war ein guter Studentenjob, würde ich da mal sagen. Gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, also ich kann ja spoilern, ich habe auch fertig studiert, also ich habe auch einen Abschluss gemacht, das ist ja auch nicht immer gesagt, also ich bin Volkswirt. Genau, das war so der Anfang und für einen Studenten war das schon damals sehr gut, auch neben BAföG und so weiter. Ja, und als es dann auslief mit dem BAföG, weil irgendwann habe ich ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Jahre Pause gemacht und als man mich dann fragte, was ich denn eigentlich tue, was ich für Hobbys habe, habe ich gesagt, ja, Langzeitstudent. Ich bin also die ganze Zeit eingeschrieben geblieben, damit ich das beende, weil ich wusste, wenn ich mich aus, also wenn ich mich exmatrikulieren lasse, dann würde ich das nicht mehr zu Ende machen. Und in der Zeit habe ich dann, das war aber nicht mehr in diesem Annex-Vertrieb, ja, wir können ja auch gern nochmal über den Berufsweg als solche sprechen. Das war dann später, als ich mich als Makler selbstständig gemacht habe. Genau.
Dann machen wir doch mal dein Berufsweg und nicht dein Berufsweg, erstmal dein Studienweg. Du hast also gesagt, du hast während des Studiums hast du angefangen beim Deutschen Herold, hast dann aber
Genau.
scheinbar, von was für einer Zeit ungefähr reden wir? Also was ist
Also
so?
ich habe 2001 habe ich angefangen, Ende
Okay.
2001, Anfang 2002. Da war ich dann wie gesagt, im Annex-Vertrieb vom Deutschen Herold Internationaler Finanzservice hieß der. Und da war es letzten Endes so, da hat man halt als HGB 84er, als Handelsvertreter entsprechende Produkte vermittelt. Und ich war damals schon einer, der jetzt nicht zu den größten Vertrieblern damals gehört hatte, sondern ich musste erstmal Wissen aufbauen. Ja, so. Und als ich dann Wissen aufgebaut hatte, das dauerte etwa ein halbes Jahr und meine Führungskraft hatte schon keine richtige Lust mehr, weil ich ja nicht so richtig viel Umsatz liefere. Dann habe ich angefangen und da habe ich auch innerhalb von wenigen Monaten 2, 3 Leute letzten Endes angeworben, habe eigenen Umsatz gemacht und so weiter und so fort. Aber in der Zeit, es gab damals ein Programm beim Deutschen Herold, das hieß Infothek, ne? Da hat man noch so eine Wikipedia-ähnliche Knowledge Base gehabt auf einer CD und die habe ich dann im Prinzip eigentlich in jeder freien Minute aufgesaugt über Arbeitnehmersparzulagen und weiß der Geier, was da alles drin stand, ja. Und als ich dann wusste, wovon ich rede, habe ich ja auch angefangen, die Leute zu beraten und bin dann relativ schnell eigentlich aus dieser Strukturebene 2003 war das, glaube ich, dann in die Ebene des Agenturvertriebs gegangen. Also im gleichen Unternehmen haben wir dann die Agenturbetreuung übernommen und das war gekoppelt mit einer BWV-Ausbildung. Und diese BWV-Ausbildung habe ich dann letzten Endes neben dem Studium innerhalb von 9 Monaten halt abgeschlossen. Und ja, das waren so meine HGB 84-Zeiten. Und 2004 sind wir dann, oder bin ich dann mit ein paar Kollegen, die ich ja in meiner Gruppe hatte, zu einem Makler gewechselt.
Okay, dann
Genau.
gehen wir nochmal, bleiben wir nochmal kurz bei deinen HGB-Zeiten. Wie hast du denn damals Kunden gewonnen? Anfang der, also als Student, wo du sagst, okay, die erste Zeit ist noch gar nicht, du hast dich irgendwie informiert, aber wie bist du damals an Kunden rangekommen? Was war da?
Das war immer eine Herausforderung. Also Kundengewinnung war immer eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, also ich kenne ja Leute und wie man das halt so im Annexvertrieb macht oder in einem strukturierten Vertrieb, dass man aus dem eigenen Bekanntenkreis mit Leuten spricht und dann so ins Empfehlungsmarketing übergeht, damit ich aber halt Leute, denen, die ich kenne und denen ich vertraue, auch sinnvoll Tipps und Hinweise geben kann, war es für mich wichtig zu verstehen, worum es überhaupt geht. Hatte jetzt das Glück für diejenigen, die damit was anfangen können, werden ja einige sein, dass ich in einem Strukturvertrieb war, der sozusagen schon das KT43 zur Berufsunfähigkeit mitvermittelt hat und eigentlich gar nicht im Altersvorsorgebereich, sondern eher so in der Biometrie unterwegs war. Aber in der Biometrie ist man halt schnell verloren, wenn man nur einen einzigen Anbieter hat. Ja, und deswegen war das sehr begrenzt. Und das war dann letzten Endes auch einer der Gründe, warum ich dann zu einem Maklerunternehmen gegangen bin, weil ich dann zwar Interessenten und Kunden hatte, die kamen aber mit Problemen auf mich zu, die ich mit meinem Anbieter gar nicht lösen konnte. Und da hatte ich durch einen Zufall einfach bei einem Makler mal angefragt, ob der mir da eine Lösung bieten kann. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Und dann bin ich über diesen Weg, weil ich einen bestimmten Kunden glücklich machen wollte, eigentlich in einem Gespräch beim Makler gelandet. Und das war so die Initialzündung. Und dieser Makler war sehr ähnlich aufgebaut wie MLP. Das heißt also, dort kamen dann die Kundenanfragen aus Studentenkreisen, die auf dem Campus angesprochen worden sind und so weiter und so fort. Und das war dann auch einer der Gründe zu wechseln, weil ich da natürlich dann den Nachschub auch hatte. Genau.
Ah, okay. Und du hast schon erzählt, du bist jetzt mit anderen Kollegen, seid ihr quasi zu dem Makler gegangen?
Genau, also
Ja.
ich hatte eine Gruppe von 8 Leuten oder sowas in der Größenordnung und habe dann mit den Zweien, mit denen ich direkt zusammenarbeite, denen habe ich dann gesagt, passt auf, ich werde zum Makler gehen, habe auch erklärt, wieso, weshalb, warum und die sind dann mitgekommen. Genau. Und
Ah,
ja.
gut. Und dann wart ihr, du warst immer noch Student, ne? Ja, du
Ja,
warst immer
ich war die ganze Zeit
Student.
Student.
Genau, das ganze nehmen wir aber dein Unternehmen aufgebaut. Wie oft bist du damals noch in die Uni gegangen? Oder war das wirklich nur, warst nur eingeschriebener Student oder?
Naja, also ich war schon eher so der Student, der nicht so viel in Vorlesungen war und dann an der Klausur teilgenommen hat. Das heißt, die letzten 2 Wochen vor der Klausur waren so richtig ins Gehirn reinprügeln. Ja, die Nächte in Göttingen gibt es die Uniklinik. Da hat man sich dann quasi nachts und abends zum Lernen getroffen und hat es dann da irgendwie versucht, noch reinzuprügeln, was geht. Was mir bei 2 Klausuren leider nicht so gut gelungen ist, aber ansonsten habe ich eigentlich das so ganz gut hingekriegt, aber ich war nicht unbedingt derjenige, der durch Anwesenheit geglänzt hat. Ja.
Und auch nicht der, der scheinbar sehr das Studentenleben genossen hat. Musste sehr arbeiten nebenbei, sehr viel.
Naja, das Studentenleben ist ja immer eine Frage der Perspektive. Also ich bin auch abends weg gewesen oder so, ja, aber halt nicht in den 2 Wochen vor den Klausuren. Ja, also das, ich sag mal, das ist aber grundsätzlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich Dinge sehr schnell aufnehme, und wenn sie mich interessieren, und dann habe ich auch nicht so einen riesen Lernaufwand. Und ich hatte auch für die BWV-Prüfung eigentlich sehr wenig Lernaufwand. Aber wenn es mich nicht interessiert, dann ist das schon sehr, sehr viel Arbeit. Und solche Kurse gab es natürlich auch. Und da bin ich bei 2 dann auch im ersten Anlauf durchgefallen. Ja, da brauchte ich dann beim zweiten Anlauf halt 3 oder 4 Wochen. Aber es ging. Genau.
Okay, dann sind wir aber jetzt, okay, du bist jetzt beim Makler angekommen und
2004, genau.
genau, 2,4 und da hast du gesagt, also da war jetzt quasi die Neukundengewinnung gar nicht mehr das große Problem. Du sagst, sie wollten ja quasi über die Uni
Genau.
angefragt und da warst du nur noch, in Anführungsstrichen, warst du dann Berater oder was war es dann wie ging das jetzt weiter?
Genau, da war ich Berater, HGB 84, nach wie vor bei einem Makler und nach 12 Monaten stellte sich dann die Frage, beziehungsweise nach 11,5 Monaten stellte sich die Frage, bleibe ich jetzt hier oder bleibe ich nicht hier? Warum? Ganz einfach. Als HGB 84er ist man ja nicht Inhaber seines Bestandes. Und ich bin ja quasi auch mit meinen Kunden rübergekommen und hatte mit dem Makler vereinbart, wenn ich innerhalb der ersten 12 Monate kündige, dann darf ich meinen Bestand ohne Abstandszahlung mitnehmen. So, und deswegen stellte ich mir nach 11,5 Monaten die Frage, ist das jetzt das Unternehmen, wo ich über Jahre bleiben möchte oder nicht? Und das habe ich damals mit Nein beantwortet und habe auch da wieder das Gleiche gemacht, nämlich die beiden Kollegen gesagt, ich werde ein eigenes Maklerunternehmen gründen und ich kann euch ein Angebot als Berater machen oder ihr bleibt hier oder wir arbeiten zusammen. Ja, und dann haben wir zusammen eine GbR gegründet, 2005. Genau.
Ah, okay. Und da, jetzt aber dann war jetzt Makler, freie
Ja,
Makler
dann waren wir
selbst.
93er Makler, so wie man das kennt, noch vor 2008, vor der VVG-Reform.
Und wie war jetzt dann eure, also Ja, wenn ich heute mit Maklern rede, ne, die neue Makler werden und so weiter, dann haben die einfach eine ganz klare Zielgruppe, die positionieren sich, die haben alles Mögliche durchdacht, die haben einfach eine Online-Marketing-Strategie im Idealfall, Prozesse digitalisiert und so weiter und so fort. Aber wir sind bei 2004 oder 2005. Wie war das damals bei euch? Habt ihr das irgendwie alles so durchdacht oder war es nur, wir machen jetzt Makler und dann gucken wir mal, wie es geht?
Naja, wir waren alle drei Studenten. Ja, also das
Ja,
vielleicht
okay.
einfach mal zum Einordnen. Ja, also waren natürlich hochprofessionell wie alle Studenten. Ja, so. Ich muss sagen, wir haben ganz viele Sachen richtig gemacht. Social Media und sowas war damals nie unser Thema. Wir haben viel mit Leads gearbeitet auch. Ja, wir hatten auch Systematisierungen uns schon überlegt. Also Prozesse war schon immer ein Thema, was mich begleitet hat, wo wir dann im Prinzip gesagt haben, okay, wir machen BU-Konzepte, rechnen mit morgen und morgen irgendwelche Vergleiche und schicken dem Kunden so eine richtige Beratungsmappe, so in Leim gebunden, ja, und dann geht die mit der Post raus, ne, 2005 wohlgemerkt, ja, also das war nicht per Mail, sondern das ging dann mit der Post raus, und haben dann mit den Leuten gesprochen. Das war schon in Ordnung. Letzten Endes muss man sagen, das lief auch eine ganze Weile. 2008 haben wir dann eine GmbH gemeinsam gegründet. Nur dann beendete ich mein Studium. Ja, der Kollege, einer der beiden, beendete auch 2008, 2009 sein Studium. Und der andere hatte 2005, 2006 sein Studium schon beendet. Weil, also unser Vertriebler sozusagen, der sehr viel Vertrieb gemacht hat. Ich war ja sehr viel für Prozesse, Verwaltung und solche Sachen auch im Hintergrund zuständig und Personalbetreuung und solche Sachen. Und der ist dann aber auch weggezogen und somit war quasi der Mittelpunkt nicht unbedingt Göttingen. Und dann hat man letzten Endes sich einfach auseinanderdividiert. Genau. Und dann sind wir getrennte Wege gegangen, weil sich einfach, wie das so nach dem Studium halt mal passieren kann, sich die Lebenswege auch verändern. Ja, aber genau, Prozesse war schon immer ein Thema, aber halt nicht so, ich sag mal, in einem wirklich, also wenn ich das mit heute vergleiche, wie ich heute in mein Unternehmen führe und wie ich das damals gemacht habe, war da schon noch sehr, sehr viel Weg zum Rohdiamanten zu gehen.
Aber dann, okay, dann habt ihr euch also getrennt, ihr habt euer Unternehmen, habt ihr auch dann quasi auseinanderdividiert?
Ja, ich habe die
Oder
GmbH übernommen und die anderen beiden sind gegangen. Ja.
sind denn die anderen beiden auch in der Versicherungsbranche geblieben, Finanzbranche geblieben oder weißt du das?
In der Versicherungsbranche ja. Der eine hat nach wie vor ein Maklerunternehmen und der andere ist Jurist bei einem HDI. Also der hat halt Jura studiert und ist halt jetzt bei irgendwo im Haftpflichtbereich. So ganz genau kann ich es jetzt auch nicht titulieren, aber genau, der ist aber auch bei einer Versicherung geblieben und ist aber halt als Jurist jetzt tätig. Genau.
Und du warst jetzt aber dann ab 2009, dann warst du quasi allein verantwortlich für dein Unternehmen.
Genau, allein verantwortlich mit, ich glaube, zwei Azubis und zwei Angestellten oder sowas in der Größenordnung.
Und wie hast du da jetzt deinen Vertrieb gemacht? Also wie hast du dann da das
Ja,
neu aufgestellt und alles?
das war mehr ein Zufall als alles andere, würde ich sagen. Also wenn wir schon von Planung und solchen Sachen sprechen, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann in dem Zeitraum jemanden kennengelernt hatte, die gerade dabei waren, ein Callcenter zu verlassen. Ja, und dieses Callcenter hat Krankenversicherungsleads produziert. So, und ich hatte die Räumlichkeiten, ja, weil es ist ja gerade Platz geworden, sozusagen, weil wir uns da ja auseinander dividiert hatten und ich noch in einem Mietvertrag war. Und dann wurde aus meinem Besprechungszimmer binnen, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, also seht es mir nach, sind 15, 16 Jahre her, sind binnen 4 bis 6 Wochen ein Callcenter mit 5 Mitarbeitern geworden. Ja, wir sind alle ein bisschen enger zusammengerückt in den kleineren Büros, also sozusagen die beiden, die das organisieren. Und somit hatte ich dann quasi nicht über Nacht, aber doch recht plötzlich ein eigenes Callcenter des Krankenversicherungsleads produziert und habe dann für den eigenen Nachschub versucht zu sorgen. Genau.
Auch nicht schlecht. Wie konntest du die alle abarbeiten? Hast du denn selbst alle abgearbeitet oder wie hast du, oder war
Nee,
das dann der
nein.
Punkt?
Das Callcenter hatte ja auch bestehende Kontakte und wir
Ah,
haben
okay.
die Leads verkauft, aber die Leads aus der eigenen Region, die haben wir halt dann nicht mehr verkauft. Genau.
Ah, okay. Also warst du dann plötzlich nicht nur Versicherungsunternehmen, sondern hast auch noch einen Callcenter damit gehabt. was Lied
Ja,
produziert hat und
genau. Heute, ne, geschickt wäre natürlich, wenn ich das jetzt als strategischen Coup verkaufen würde, aber es war dann noch eher ein Zufallsprodukt, ja.
ja, gut, aber Zufall, ich finde, Zufall ist immer auch so eine Sache, also man muss ja auch ein bisschen was verdienen. Also man muss ja einfach so die Chance auch sehen und so weiter. Ne? Man muss auch mit den Leuten interagieren und sowas.
Ja,
Also klar,
klar.
es ist schon, also es war, ja, es war Zufall, dass die einen wahrscheinlich gerade, dass du Platz hattest, die haben was gesucht, aber ne, musst ja auch den Match finden. Aber
Genau,
das ist.
die Gelegenheit muss man erkennen und dann entscheiden, dass man auch zugreift, ne? Das ist richtig. Aber es war, ich glaube sowieso, dass sehr viel im Erfolg auch ein Quäntchen Glück beinhaltet, wenn man oder halt auch das Geschick am Ende des Tages, auch Chancen zu erkennen und dann sich auch zu trauen, Entscheidungen zu treffen. Und das war wahrscheinlich nicht unbedingt mein Problem, aber für mich war es immer ein treibender Faktor, wo kommen die Kunden her? Und so habe ich letzten Endes immer sehr stark versucht, diesen Fokus zu sehen. Und wenn dann natürlich so eine Callcenter-Gelegenheit anklopft, dann ist es tatsächlich auch so, dass ja, man diese Chance schneller erkennt, wenn man da auch selber einen Schmerz hat.
Das ist auf jeden Fall mal, tue ich mir einfach einen Callcenter dazu denken, was Leads produziert. Perfekt. Und war das dann auch, also war das auch mit so noch so einem weiteren Motivator, dass du sagst, okay, ich muss jetzt viel mehr Prozesse, also musstest du dann anfangen, noch mehr auf Prozesse zu achten, wenn du plötzlich ja einfach mal, also warst du für das Callcenter damit verantwortlich oder hast du einfach nur gesagt, die aktuellen Leads bleiben bei mir, der Rest geht irgendwo anders hin oder hast du das auch mit gemanagt, dass die verkauft werden, was weiß ich?
Naja, es ging so los, dass ich, also formell hatte ich die Geschäftsführung, ja, ich habe also die Geschäftsführung eine GmbH gestellt, es war eine GmbH und Co. KG, war das Callcenter. Und am Anfang lief das so an und für sich von selbst. Und dann hatte ich natürlich auch mit mehr oder weniger über Nacht auch einen Marketing-Menschen, der viel mit IT und Datenbanken gemacht haben. Da haben wir halt angefangen, so Vorwand-Einwand-Behandlungen quasi in einer eigenen Datenbank abzubilden und solche Begründungen und solche Geschichten. Da war ich dann mit involviert. Im Tagesgeschäft war ich nicht involviert. Also ich kann keinem Callcenter-Agent erzählen, wie er telefonieren muss. Die ganzen Abrechnungen, die Abbuchungen, das war einfach nicht so mein Bereich, sondern dafür hatte ich dann letzten Endes die anderen beiden, die das gemacht haben. Aber das war letzten Endes auch keine lange Geschichte. Ich will das jetzt nicht zur großen Erfolgsstory hochstilisieren, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass als ich dann wirklich in die Prozesse eingestiegen bin und gesagt habe, naja, der Leadmarkt verändert sich und wir sollten vielleicht gucken, dass wir das, was ja eine Fondsfinanz oder andere damals auch irgendwann angefangen haben, nämlich zu sagen, hey, gibst du uns das Geschäft zu einem Lead, kriegst den nächsten Lead kostenfrei, solche Geschichten und eher eine Plattform anzubieten. Als ich dann in diese Schiene reingegangen bin, dann haben meine Geschäftspartner das nicht mehr so gesehen, ja. Und das war dann tatsächlich auch einer der Punkte, die bei uns zu einer Trennung geführt haben. Ja, also Chancen erkennen ist gut, ja. Man muss aber auch wissen, wann es gut ist, vielleicht zu erkennen, dass es zwar für die Zeit die richtige Entscheidung war, aber nicht dauerhaft. Und da bin ich dann letzten Endes den Weg gegangen und habe gesagt, passt auf, ich glaube nicht an diese Form der Geschäftsführung, und habe meine Anteile und die Geschäftsführung abgegeben.
Ah, weil ich wollte mich gerade fragen, aber ihr habt Leads verkauft? Ja, das verstehe ich. Aber wie habt ihr die selbst bekommen? Also habt ihr da einfach
Übers
Online-Kampagnen geschalten
Telefon.
und dann das,
Nee,
also okay, ihr habt
wir
einfach.
sind jetzt 2010 ungefähr. Ja,
Ach so, okay.
2011, damals hat man noch das Telefon verwendet, die gelben Seiten und hat die Leute angerufen. Das war Kaltakquise. Also genau
Ah.
das, was mir überhaupt nicht liegt, ja, wo ich das bewundernswert fand, dass es Leute gibt, die das können, ja.
Ja, gut. Und dann hast du gemerkt, okay, die Geschäftsinteressen gehen auseinander, was ja vollkommen legitim ist, passiert immer häufiger. Und dann bist du rausgegangen oder ist sie rausgegangen? Also, ihr habt euch getroffen.
Genau.
Und da warst du jetzt wieder Versicherungsmakler oder wie war es
Genau,
weiter?
und ich habe dann weiter als Versicherungsmakler gearbeitet und habe halt in der Zwischenzeit einen kleinen Bestand gehabt, den ich dann auch sehr, sehr viel und intensiv betreut habe. Und dann kam ich eigentlich auch auf einen Bereich, wo mir dann das Thema Provisionen in Verträgen entgegenkam, wo ich gedacht habe, okay, es gibt Produkte, da ist das nicht immer die beste Entscheidung. Und habe mich dann sehr intensiv mit dem Honorarthema auseinandergesetzt. Ja. Und das war quasi so. Dann die nächste Evolutionsstufe war tatsächlich zu erkennen, dass nicht jede Altersvorsorge, nur weil man sie alle mit 6% Rendite hochrechnet, irgendwie gleich effizient und effektiv ist. Und das war dann bei mir tatsächlich auch ein gordischer Knoten, den ich erstmal zum Platzen bringen musste, was dazu geführt hat, dass ich Leads wieder übers Internet eingekauft habe, aber Krankenversicherungsleads. Weil da Renditebildung und solche Themen nicht so wichtig waren. Und dann habe ich mich also versucht, mehr so in diesem Bereich so ein bisschen zu manifestieren. Und genau, habe dann darüber Kunden beraten. Also ich war immer ein Allfinanzmakler, aber hatte phasenweise unterschiedliche Schwerpunkte. Und um sozusagen meine Situation über Wasser zu halten, habe ich mich dann mit Krankenversicherungsleads beschäftigt. Und bin darüber aber parallel in die Honorarberatung gekommen, wo ich dann in der Altersversorgung halt das Thema Kosten in Finanzprodukten für mich auserkoren hatte. Genau.
Ah, aber du hast Leads eingekauft, aber du hast, wir reden ja von 2010, 11, es war schon noch Vor-Ort-Beratung. Also es war, du hast in Göttingen oder um Göttingen herum dann quasi Kunden besucht und oder hast du schon Online-Beratung
Naja,
gemacht?
da das ein Callcenter war, also es war Vor-Ort-Beratung bei Neukundenakquisen, war das so. Wenn man jetzt aber mal diese Perspektive, was haben wir schon an technischen oder digitalen Lösungen gemacht, dann kann ich so viel sagen, dass ich müsste jetzt googeln, wann das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kam, aber es muss so 2011 ungefähr gewesen sein, 2011, 12. Da habe ich damals schon PowerPoint-Präsentation erstellt und die mit meinem Programm im Prinzip abgefilmt und dem Kunden erklärt, warum es sinnvoll ist, jetzt noch eine BU zu machen oder die Krankenzusatz oder eine Riester oder was auch immer und das dem Kunden per Mail zugeschickt. Und dann war das so der Auftakt von asynchronem Arbeiten. Ja, also das waren immer so Zwischensteps, wo ich sagen würde, ich hatte diesen Gedanken schon immer, wie kriege ich das möglichst effektiv und möglichst effizient dargestellt. Am Ende ist es aber schon so gewesen, dass ich als, ich sag mal, mit dem Wissen von heute hätte ich es sicherlich anders gemacht. Aber diese Kundenakquise war immer ein präsentes Thema, aber ich hatte das Glück, dass meine Kunden sehr zufrieden sind mit mir und also sehr oft auch gesagt haben, hey, der macht das wirklich gut, der gibt sich wirklich Mühe, ruf den mal an. Und da hatte ich im Prinzip dann die Anfragen auch eher proaktiv. Also vor Ort habe ich Beratungen gemacht, das ist richtig. Ich habe ja auch oft schon ins Büro bestellt. Also so ab 2014 dann war es eher so, dass ich die Kunden zu mir geholt habe, weil sich das als deutlich effektiver herausgestellt hat. Aber genau, das ist letzten Endes ja so die Schiene. Ja, also es war für mich so dieser Bruchpunkt war so um 12, 13 rum, wo ich dann im Prinzip dieses Honorarthema für mich wirklich in der provisionsgetriebenen Beratung eigentlich fast auf null runtergebracht hat, weil ich keine Altersvorsorgeprodukte und ähnliches mehr verkauft habe und mein Bestand war lange nicht groß genug, um vom Sachbestand leben zu können. Ja, also deswegen dann die Krankenversicherungsleads, um das Ganze zu kompensieren.
Du kannst sagen, du hattest das Glück, dass deine Kunden zufrieden sind. Ich glaube, du hast einfach gut beraten. Ja.
Ja,
Ne?
ich denke, das ist die logische Ursache dafür. Aber ja, das mag so sein.
gut, wir sind jetzt also 2014, 15, dann kamen auch Leute ins Büro. Wann hast denn du entdeckt, dass du auch einfach mehr auf Prozesse gehst? Also einfach, wir sind ja, du bist ja immer noch, wenn man deiner Berufsgeschichte, Lebens-, Berufsweg sind, bist du ja immer noch nur, in Anführungsstrichen, ne, Versicherungsmakler, Versicherungsmensch.
Genau. Das bin ja auch eine ganze Weile gewesen. Ich kann ja mal kurz den Zeitraffer einstellen. Also es ist so, 2017 ist mein Sohn geboren und ich habe mich so also der ist im August geboren und so Anfang des Frühjahrs 2017 bin ich sehr, sehr viel zu Hause geblieben. Ja, ich war vorher eigentlich immer so der Typ, ich habe mega viel gearbeitet, bis abends um 23:30 und so weiter und so fort. Immer hin und her gefahren. Es waren 20, 30 Kilometer hin und her. War auch gut zum Runterfahren, aber es war so, dass ich dann gedacht habe, nee, ich möchte einfach mehr Zeit auch letzten Endes irgendwie zu Hause verbringen. Und das war so dann der erste Punkt, wo ich dann überlegt habe, okay, wenn ich mehr Zeit zu Hause verbringen will, wie löse ich das? Ja, das ist ja irgendwie ein Spagat. Ich kann sie ja nicht ins Büro, da fahren wir ja beide ins Büro oder treffe ich mich jetzt wieder beim Kunden und so weiter und so fort. Und das waren so erste Anläufe, wo ich auch sehr viel über Telefon gemacht habe. Also noch nicht über Videomeetings, sondern sehr viel auch telefoniert habe mit den Leuten. Aber es war immer so mehr oder weniger so ein Prozess, wo ich dann überlegt habe, wie komme ich jetzt an den, wie kriege ich da jetzt diesen gordischen Knoten geplatzt? Und Skalierung ist etwas, was mich wirklich mein ganzes Leben schon begleitet, wo ich aber auch früher wirklich meine Schwierigkeiten mit hatte. Ja, also wo mir auch die Idee fehlte. Ne? Man kennt das aus anderen Branchen, da macht man das einfach so und dann macht man hier ein bisschen Social Media und dann macht man das so. Und ich kannte alle Kampagnen, die man überhaupt kriegen konnte, habe hunderte Webinare angeschaut. Konnte über Autoresponder-Marketing und so weiter, konnte ich Bücher schreiben. Aber in der Praxis fehlt es dann irgendwie, weil mir die Fantasie fehlte, wie kriege ich jetzt dieses Finanzversicherungswissen und vor allem die individuelle Beratung, ja, wie kriege ich das vereint mit dem, ich sag mal, ja, Franchise-McDonalds-Prinzip, dass es irgendwie doch automatisiert irgendwo durchgeht. Und da hatte ich ganz, ganz lange meine Schwierigkeiten mit und habe mich mit dem Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und ich war sehr verbunden mit der Honorarkonzept in Göttingen. Das ist ein Honorardienstleister. Ich hatte erst den Dienstleister gefunden, das muss ich an der Stelle sagen, und dann festgestellt, dass sie auch aus Göttingen sind. Ja, weil wir letzten Endes war das war damals der Weg. Und da habe ich mit dem einen Geschäftsführer mich sehr, sehr ausführlich unterhalten gehabt und der sagte dann: Erzähl doch mal was über deine Erkenntnisse, die du da gesammelt hast und wie man sowas strukturieren kann und solche Sachen. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich ein Seminar gehalten bei der Honorarkonzept. Und über diesen Weg ist ein Kontakt letzten Endes entstanden, dass man letzten Endes sagen kann, das war der erste Punkt. Wir hatten immer darüber nachgedacht, ob wir nicht auch umziehen wollen. Und wollten in den Hamburger Raum ziehen, aber da kann man die Kunden halt auch nicht so perfekt mitnehmen. Und dann ist es so gewesen, dass ich dort mit einem Unternehmen in Kontakt gekommen bin, einem IT-Consulting-Unternehmen, welches Versicherungsmakler berät. So, und das war dann letzten Endes so der Auftakt, wo es bei mir so einen Switch gab. Der war im März 2019. Und da habe ich letzten Endes angefangen, als Projektmanager beim IT-Consulting-Unternehmen zu arbeiten, wo wir Systemeinrichtungen vorgenommen haben von Maklerverwaltungsprogrammen. Das waren so die ersten Schritte. Genau.
Du hast gerade erzählt, du hast bei Honorarkonzept, die hast du getroffen und erzähl doch mal, was deine Erkenntnisse sind. Was hast du damals für Erkenntnisse denn jetzt? Also was hast du denen schon erzählt, wie man Prozesse optimieren kann oder was? Wohin wir da?
Ja, also zum einen, ich kann ja mal ein Beispiel nennen.
Ja.
2018 habe ich eine Kfz-Kampagne gemacht, wo ich meinen gesamten Bestand an einem Samstag angeschrieben habe mit einem E-Mail-Marketing-Tool. Ja, so, also habe ich mich
Okay.
hingesetzt und habe gesagt, Kfz ist so ein leidiges Thema. Ja, eigentlich möchte das gar keiner so richtig haben. Und es war aber für mich war Kfz, das habe ich bisher jetzt so ein bisschen ausgeblendet, weil es mir gerade erst wieder so einfällt. 2004, 2005 haben wir Studenten losgeschickt, Kfz-Fragebögen in der Innenstadt ausfüllen zu lassen, ob sie den Kfz-Versicherungsvergleich haben wollen. Und wir haben die besten Kunden damals über Kfz gewonnen. Die kamen mit einer Kfz, kam auch plötzlich so eine Frau an. Dann hatte sie noch ein zweites Auto und dann sollte ich zu ihr fahren. Und als ich zu ihr gefahren bin, war ihr Bruder, ihr Sohn und noch der Nachbar irgendwie mit am Tisch. Und ich bin wegen einer Kfz hingefahren und mit 15 nach Hause gefahren. So, und das war einfach so ein Thema, dass ich gesagt habe, ich kann mich von Kfz nicht trennen, weil es eigentlich bei vielen die Eintrittskarte war. Ja, und wollte aber auch nicht immer mit diesem Telefon-Ping-Pong hinterherrufen und sagen, hey, ich habe jetzt einen Vergleich, können wir endlich drüber reden und so weiter und so fort. Also was habe ich gemacht? Ich habe das damals mit Clicktip gemacht. Das ist ein E-Mail-Newsletter-Tool, wo man dann sagt, okay, jetzt schick eine Mail raus. Bitte, lieber Kunde, hilf mir mal. Hier ist ein Formular. Füll deine Daten aus. Ja, so. Und wenn der Kunde das aber nicht angeschaut hat oder dieses Formular nicht ausgefüllt hat, hat er halt nach 48 Stunden eine neue Mail bekommen. Ja, in der steht, es ist wirklich wichtig, wenn du mir nicht hilfst, werde ich nichts tun. Also auch diese Haftungsschiene im Prinzip, so eine richtige Kaskade gebaut. Wenn er die Mail öffnet, aber den Link nicht klickt oder das Formular nicht kommt, das dann heißt, hier komm, kannst dich in einen Termin eintragen, wir machen das kurz zusammen am Telefon, ich helfe dir dabei. Wenn er das Formular versendet hat, ist er auf den Kalender gekommen. Das war damals, glaube ich, Terminpilot. Und dann ist er auf mein Outlook-Kalender gekommen und konnte direkt sein Beratungsgespräch buchen, ja, und hat auch schon zwei, drei Informationen auf dem Weg dahin bekommen. So, das mündete darin, dass ich also am Samstag um 17 Uhr das Ding rausgeschickt hatte und am Montag um 17:15 Uhr klingelt mein Telefon, ein Kunde ruft an und entschuldigt sich, dass er es am Wochenende nicht geschafft hat. Und ich dachte, wovon redet der? Ja, und bis ich dann
Ha
verstanden habe, ne, Moment mal, da ist ja vor, ne, ich habe vergessen einzustellen, dass ich ja zwei Werktage warten wollte. Ja, der Unterschied zwischen Wochentag und Werktag ist mir seitdem sehr präsent. Und da ist es letzten Endes tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, wenn man Systeme einmal richtig aufsetzt, ja, dann kann man sie auch einfach beiseite schieben und vergessen und sie laufen an und für sich durch. Das Ergebnis dieser Kampagne war, 95% meiner Kunden haben nach 7 Tagen das Formular ausgefüllt und sich in meinen Terminkalender eingetragen. So, das heißt, ich wusste genau, zu wann muss jetzt dieser Vergleich fertig berechnet sein, weil ich hatte schon einen Termin. Ich musste nicht noch hinterherrufen, wann wir das Ergebnis besprechen oder sonst irgendwas. Und das war so auch eine dieser Initialzündungen, wo ich gesagt habe, wir müssen viel mehr mit dem Kunden eigentlich interagieren und entsprechende Lösungen schaffen. Ja, nur ist es halt so im Vergleich zu heute. Ja, ich hatte vielleicht einen Bestand von 300 Haushalten. Da ist Automatisierung zwar nett, aber wenn man mal wirklich ganz, ganz streng mit sich selbst ins Gericht geht, hätte ich das womöglich auch mit der Hand geschafft. Ja, aber ich hatte schon immer diese Prozess- und Automatisierungsaffinität, wo ich gesagt habe, ne, erst der Prozess, dann ja Automatisierung. Ja, aber das war für mich wirklich so dieser Punkt, wo ich sagen würde, da über solche Sachen haben wir gesprochen. Mit dem Honorardienstleister habe ich auch eine Einführung eines MVPs gemacht damals. Da war ich in einem Sounding Board mit dabei und solche Themen. Und da war das ein sehr vertrauensvoller Austausch und die haben mir so ein bisschen auch das Selbstvertrauen damals ein Stück weit gegeben, auch mit diesem Meeting, dass das vielleicht etwas ist, das vielleicht gar nicht unbedingt der Endkunde mein Kunde ist, sondern der Versicherungsmakler. Ja.
Super. Und jetzt sind wir, also das war quasi das, jetzt mal Erweckungserlebnis, die Kfz-Kampagne so. Okay, Prozesse, also gute Prozess automatisiert ist Bombe. Wunderbar. Und jetzt hast du hast in Hamburg dann bei einem Dings da angefangen, bei einem IT-Berater für
Genau.
Versicherungsmakler, ja? Und da hast du, was war das da? War dein Job da als Prozessoptimierung oder was oder wie?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das Unternehmen, also ich bin ja immer ein Freund von offenen Karten, kann man ja sowieso googeln. Ja. Das MySolution ist ein Premium-Dienstleister für ASFINET. ASFINET ist ja vom AMS, der Hersteller des Maklerverwaltungsprogramms AMS. Und MySolution war darauf spezialisiert, im Prinzip zu sagen, pass mal auf, du kaufst jetzt ein Maklerverwaltungsprogramm und das ist ja irgendwie nackt und leer. So, und da habe ich ja nichts von dem leeren System. Und das hat Probleme hatten wir 2004, als ich mein erstes MVP zugelegt hatte, hatten wir tatsächlich, das war damals Cody, schöne Grüße an Andreas und Matti Bargfried an der Stelle. Genau, und da hatten wir auch ein leeres System. Und erstmal dieses System mit Leben zu füllen und zu sagen, was muss ich denn jetzt tun, damit mich das Programm unterstützt und ich nicht zur Geisel dieses Programms werde. Das war letzten Endes eine Aufgabe. Was haben wir also getan? Wir haben Formularwesen in die Systeme gespielt, ja, dass man Standardtexte hat. Wir haben GDV-Daten eingerichtet, damit die Daten, die Vertragspflege aktualisiert wird. Wir haben BIPRO-Schnittstellen eingerichtet und dann irgendwann im Laufe der Zeit, sicherlich nicht gleich 2019 am Anfang, Anfang, sondern irgendwann im Laufe 2019 haben wir dann mit die Vorgangsverwaltung eingeführt und dort Vorgangstypen definiert mit Schritten, so Art virtuellen Checklisten, dass man weiß, wo muss ich eigentlich dran denken und so weiter und so fort. Und das haben wir dann in sehr vielen, also Dutzenden Maklerhäusern letzten Endes eingeführt, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt ein Maklerverwaltungsprogramm, aber mir fehlt die Struktur. Ich habe eigentlich gar nicht unbedingt den eigenen Prozess. Und das war so der Anfang, wo wir dann Prozessvorschläge eigentlich importiert haben bei anderen Maklerhäusern. Und dann ist es natürlich nicht mehr für 300 Haushalte, sondern natürlich für Tausende von Haushalten letzten Endes etwas gewesen. Und das war immer so für mich, jeder braucht ja seine eigene Motivation, war für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn das, was ich tue, Tausenden hilft, dann fühle ich mich gut, ja.
Eine sehr gute Motivation, sehr, sehr positive Motivation. Gut, jetzt bist du aber bei My Solution gewesen, bist du, und bist dann jetzt aber nicht mehr. Jetzt bist du Eifpun.
Jetzt bin ich selbstständig. Genau.
Genau, was war denn der Schritt, die Entwicklung, weil 2019, weil 2020 jetzt einfach Corona mitbedingt oder?
Nein, also ich habe immer im Homeoffice gearbeitet, ne?
Ach so,
Muss
gut.
man sich auch vorstellen. Ich bin bei einem Arbeitgeber gelandet, der im Hamburger Raum lebt oder ansässig ist. Wir sind dann auch tatsächlich dahin gezogen in den Raum und trotzdem ist es eine Homeoffice-Tätigkeit gewesen, was ich auch sehr, das ist ja bedingt dann auch durch Corona so geblieben. Aber es war schon immer, also was das angeht, wirklich ein sehr, sehr guter Arbeitgeber. Ja, also man konnte sich auf die Arbeit konzentrieren und so weiter und so fort. Ich hatte immer diesen Drive, gewisse Dinge zu automatisieren und habe da auch viele Möglichkeiten gehabt. Ja, wir haben 2021 wurden dann in diesem Maklerverwaltungsprogramm Automatismen eingeführt und ich habe letzten Endes dann auch später noch Datenanalyse betrieben und wurde da auch gefördert und habe dann Dashboards erstellt und tatsächlich haben wir sogenannte Standardautomatismen und Standard-Dashboards gebaut, die wir dann Maklern zur Verfügung stellen konnten. Auch da eigentlich wieder das Gleiche. Wie würde denn mal so ein allgemeiner Standard aussehen? Ja, so von dieser, dass man mal, ich sag mal, eine Art Produkt hat, was man von der Stange nehmen kann und sagen kann, hey, das hilft dir ja schon mal, weil du weißt wenigstens, wie viele Vorgänge sind überfällig, wer hat wie viele Vorgänge, wie ist die Arbeitslast, weil das Programm selber sowas gar nicht unbedingt kann. Und da habe ich mich einfach immer mehr in diese Schiene reinentwickelt, und war auch am Ende, ich weiß gar nicht mehr genau, Leiter Automatismen und Statistiken oder Head of Development oder sowas in der Art. Aber es ist immer wieder so gewesen und das ist auch überhaupt gar kein Angriff an meinen ehemaligen Arbeitgeber, dass ich natürlich gewisse Dinge hätte anders machen wollen oder andere Innovationsideen habe. Und dann habe ich einfach gemerkt, auch da hatte ich dann einige Ideen, die ich für mich machen wollte, wo ich gesagt habe, das ist wichtig, dass ich das für mich irgendwie umgesetzt bekomme. Und da wollte ich auch nicht mehr großartig warten und habe dann letzten Endes letztes Jahr die Entscheidung getroffen, zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und mache jetzt im Grunde genommen IT-Consulting für Versicherungsmakler unter eigener Flagge.
Und was waren da so Dinge, wo du sagtest, die möchte ich machen? Weil du gerade sagst, es waren Sachen, die du einfach sagtest, die möchte ich jetzt für mich machen, da möchte ich nicht warten. Was waren da so relevante Sachen, wo du sagst, wollte ich nicht drauf warten?
Ja, Marco, weißt du, es ist so, dass ein Unternehmen, das sehr stark gewachsen ist und sehr erfolgreich auch gewachsen ist und wo es mir auch viel Spaß gemacht hat, sowohl bei den guten als auch den schlechten Seiten dabei gewesen zu sein, ja, ist es doch so, dass das dann sehr strukturiert nach festen Ablaufplänen laufen muss und in eine gewisse Schiene reinlaufen muss. Und das ist auch gut und richtig, ja. Nur war ich dann auf der falschen Seite der Schienen, ja, weil ich ja nicht entschieden habe, wo die Schienen langgelegt werden, was ja auch vollkommen legitim ist, wenn man angestellt ist. Und eins, was ich aber zum Beispiel heute mache, was ich damals nicht so intensiv machen konnte, wie es mir heute einfach Spaß bereitet, ist, mit dem Kunden heute zu schauen, Status quo, wo stehst du heute? Quo vadis, wo soll die Reise hingehen? Und das war für mich einfach so ein Punkt, dass wir heute Initialberatungen in Maklerhäusern machen und erstmal gucken, wo bist du denn, wo willst du hin und wie stark bist du digitalisiert? Was passiert mit deiner Eingangspost? Scannst du die immer noch ein? Legst du die dem Mitarbeiter auf den Schreibtisch? Wie siehst du denn, wer wie im Rückstand ist? All solche Themen, sind letzten Endes die. Und dann arbeiten wir letzten Endes da auch wirklich mit ganz konkreten Maßnahmen. Und das war etwas, da ist vielleicht mein vorangegangenes Unternehmen, in dem ich tätig war, zu erfolgreich gewesen, als dass auch der An, also der Bedarf war vielleicht da beim Kunden, aber wir konnten es gar nicht so als Dienstleistung verpacken. Und wenn man nochmal bei Null anfängt, kann man einfach gewisse Dinge für sich selber nochmal resetten und sagen, hat für mich einfach eine Priorität. Ja, und das ist eins dieser Punkte. Und wir haben auch etwas sehr Besonderes geschaffen, was wir auf der DKM präsentiert haben. Das ist dieses AMS-Tool ist ja schon sehr, sehr alt, ja, 30, 35 Jahre. Ich weiß es leider gar nicht genau, das müsste ich jetzt recherchieren. Aber grundsätzlich ist das älter als die 5 Jahre, die ich damit gearbeitet habe, oder 6 Jahre inzwischen. Und dieses kann sich alle 30 Minuten aktualisieren. In der Regel. Manche machen es tollkühn alle 15 Minuten. Und was wir geschaffen haben, ist, wir haben eine Echtzeitschnittstelle in das AMS gebaut. Was in Zukunft, du hast es selber gesagt, Vortrag auf der DKM, Schnittstellen, ja, ist ein ganz wichtiges Thema für mich, ist einfach, wir verbinden die besten Tools von heute mit einem älteren Tool und das in Echtzeit. Und das ist einfach so dieser Punkt, dass ist halt einfach nie auf der Agenda gelandet. Und der dritte, für mich auch ausschlaggebende Punkt, war letzten Endes der, wir haben ein drittes Geschäftsfeld, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber wir sind, also das Unternehmen ist seit November, glaube ich, oder Ende Oktober, ist es zertifizierter Bildungsträger nach dem Gesetz der Arbeitsförderung. Mir ist sehr, sehr wichtig, dass bei allen Schnittstellen und aller Digitalisierung und Automatisierung, über die wir sprechen, eigentlich die größte, wertvollste und stärkste Schnittstelle der Mitarbeiter ist. Und diese Schnittstelle des Mitarbeiters muss aber häufig befähigt werden, weil diese Programme erklären sich nicht von alleine. Und da haben wir oder habe ich entschieden, ich sage immer wir, aber das war ja meine Entscheidung, da habe ich entschieden, dass ich den Weg gehen möchte und dass die Agentur für Arbeit hierfür letzten Endes Programme anbietet, wo wir jetzt Bildungsmaßnahmen drauf aufbauen können, wo wir Spezialisten zum Beispiel zum AMS-Spezialisten anbinden werden. Wir sind gerade in den letzten Zügen der Weiterbildungszertifizierung, aber der Bildungsträger, der ist zertifiziert. Jetzt ist die Maßnahme gerade in der Prüfung und das würde dann bedeuten, dass die Agentur für Arbeit sogar auch für bestehende Mitarbeiter eine solche Förderung fördert und zwar nicht nur die Kosten dieser Maßnahme, sondern halt auch die Arbeitsentgeltkosten. Und da dieser Mitarbeiter sowohl kostentechnisch als auch, wenn wir uns immer mit KI vergleichen, ja, ist die größte KI nämlich die MI, nämlich die menschliche Intelligenz. Die ist nicht so schnell, ja, wie eine KI, aber sie ist viel differenzierter an ganz vielen Punkten. Und wenn ich dann Mitarbeiter habe, die 30 Jahre Erfahrung mitbringen, wenn ich dieses Wissen in einen Prozess gießen kann, dass dieser Mitarbeiter nur noch entscheiden muss, da habe ich zwar auf der einen Seite eine Automatisierung, aber ich bin eigentlich in einem Pareto-Prinzip unterwegs. Ich muss nicht alles automatisieren, sondern ich muss das, was einfach ist, kann ich im Prinzip mit Low-Hanging Fruits, ja, das hätte mein Hashtag sein sollen, fällt mir gerade auf, mit Low-Hanging Fruits, ja, hätte ich jetzt 80% des Prozesses schon automatisiert, aber das, was im Kopf stattfindet, diese 20%, die sind so aufwendig nachzubauen, dass ich das überspringe und stattdessen bilden wir die Leute aus, einfach besser zu sein. So, und das ist sozusagen, das ist etwas, wo ich gesagt habe, wenn ich es mir aussuchen darf, darf das irgendwann mal meine Legacy sein, mein Erbe, ja. Bildung oder Weiterbildung, ja, ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut, wo ich sage, ich möchte einfach, dass meine Kunden das Fischen lernen, ja, und nicht von uns Fische kaufen. Also wir wollen Leute befähigen, ja, und ich weiß, dass gerade dieses Beispiel für einen Veganer nicht das tauglichste ist, aber trotzdem, ja, ist es für mich einfach wichtig, wir wollen, dass die Leute selbst in der Lage sind, sich zu helfen, weil ich weiß, dass sie dann immer noch genug komplexe Probleme haben, die mir auch viel mehr Spaß machen, als jemandem täglich zu erklären, wie man ein Programm schließt und öffnet und einen Kunden sucht. Ja, das ist eigentlich so. Und das waren so die Punkte, wo ich einfach gemerkt habe, da staut sich so viel an in meinem Kopf. Und jetzt hätte ich den explodieren lassen können oder ich begebe mich auf einen neuen Weg.
Gerade voll spannend. Also ich habe mir zwei Sachen gerade aufgeschrieben. Das eine ist, du hast einfach erzählt, du bist jetzt quasi, du hilfst Marktleuten bei der Digitalisierung und dann sagst du am Anfang, okay, wie ist eigentlich euer Stand und so weiter. Wie ist denn der Stand im Januar 2025 beim Thema Digitalisierung in Marktleuthäusern?
Also in Maklerhäusern grundsätzlich.
Also deine Erfahrung nach, also ist es denn so, was wir reden ja auch gerade von KI, haben wir schon gesprochen und so weiter, ne? Wir reden alle von ChatGPT und sowas, aber dann spreche ich halt auch, oder ich spreche auch mit Versicherern, ne? Ich spreche mit Vorständen, die alle mir erzählen, was alles passieren wird. Und dann aber höre ich aber auch, dass halt noch, es muss noch mit Faxen gearbeitet werden, es werden Sachen noch ausgedruckt. Also es ist die Post ist noch gar nicht überall digitalisiert. Es ist einfach so, ich habe immer das Gefühl, mit den Leuten, mit denen ich rede, wie auch mit dir, das sind halt die einfach so quasi die obersten 5% sind, ne? Und dann rede ich halt im Nebensatz mit irgendwelchen Leuten, die mir sagen, Marco, du hast keine Ahnung, auf was ich heute wieder getroffen bin. Und ist das so, also ist der Stand wirklich, sind wir so digital, wie wir es uns glauben, oder sind wir eigentlich noch sehr, haben wir noch Luft nach oben?
Naja, letzten Endes habe ich ja nicht ohne Grund gesagt, digital war gestern, ja. Und das Problem ist, ich glaube, dass sehr viele Leute sich für digital halten, ja. Und natürlich, digital gibt es schon lange, ja. Wenn ich überlege, als Kind hatte ich damals so eine Armbanduhr. Das war sogar so ein Digitaluhr, so, die konnte ich abnehmen und dann so einen kleinen Transformer-Roboter draus bauen. Und da wäre ich auch schon digital. Ja, also dann weiß ich ja digital letzten Endes, wie die Zeit geschlagen hat. Trotzdem öffne ich einen Brief. Ja, und wenn man mal vergleicht, was heute möglich ist mit dem, was heute praktiziert wird, ja, dann hat das letzten Endes aus meiner Sicht, ich sehe das ja manchmal ein bisschen makroökonomischer, also vielleicht eher so aus einer Vogelperspektive, hat es einfach oft den Effekt, diese Branche ist ja von ganz vielen Reformen letzten Endes immer von der Seite bestimmt worden. Ja, also das heißt, früher hat ein Versicherungsmakler Vertrieb gemacht. So, 2008 kam die VVG-Reform. Jetzt macht er nicht nur noch Vertrieb, sondern jetzt macht er auch noch Verwaltung. Und zwar eigentlich die Arbeit, die der Versicherer haben sollte, fängt jetzt an, der Makler mit zu übernehmen. Also muss er viel mehr Strukturen haben. Ja, oft ist es dann so, dass diese Strukturen vom Versicherer kommen. Wenn ich heute einen Franke und Bornberg-Vergleich aufmache, ich kriege so eine Pseudo-Beratungsdokumentation nach hinten mit ausgedruckt. Natürlich bin ich dann digital, ja, aber ich habe ja keinen Prozess und keine Automatisierung. Das heißt, die Digitalisierung, die hat Einzug erhalten bei fast allen Maklern, weil ganz wenig arbeiten mit einem Tarifbuch. Also irgendeiner benutzt schon irgendeine Internetseite, um seine Informationen herbeizuführen, ob das jetzt morgen im Morgen, Level 9, Franke und Bornberg oder wie sie nicht alle heißen. Ich hoffe, die gibt es heute noch, ja, weil ich nicht alle Programme davon heute noch benutze. Ja, aber grundsätzlich sind das natürlich Tools. Ja. Und das ist auch im KI-Bereich, um gleich die Brücke zu schlagen. Was ein Makler braucht, ist nicht das nächste Tool. Ja, und das ist eins dieser ganz großen Herausforderungen und Probleme, die ich heute beim Makler sehe, ist, eigentlich haben alle nur einen Werkzeugkasten. So, das heißt, der eine Mitarbeiter, der benutzt dann dieses Programm, sei es jetzt ein Finanzplaner 24 oder hat dann eine eigene Gewerbedatenbank programmiert und der nächste hat dann hier etwas und da etwas. Und da gibt es wirklich, da führe ich wirklich spannende Gespräche mit hochkompetenten Menschen. Und dann sage ich, ja, wie ist denn euer Ausschreibungsprozess? Und dann sagen die, ja, in dem Bereich ist es so und in dem Bereich ist es so. Und dann sagt im gleichen Gespräch jemand anderes, der auch im gleichen Unternehmen arbeitet, nee, nee, das machen wir so. Und in dem Moment erkennt man direkt, ich kann nicht real digital sein. Vernetzt. Es geht mir um das Vernetzen. Ja, also wenn ich sage, digital war gestern, dann ist Vernetzung heute. Ja, das Verbinden von Tools, das Anwenden von Tools, das Implementieren dieser ganzen Tools in eine gesamte Strecke und zwar von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Ansonsten bin ich halt Ja, digital, aber ich bin nicht effektiv und schon gar nicht effizient. So, und das ist so dieser Punkt, wo ich einfach merke, in den heutigen Häusern, da heißt es, nee, das macht ein anderer. Dann sage ich, okay, habt ihr denn mal schon mal über Prozesse nachgedacht? Dann heißt es, ja, wir sind DIN 9001 zertifiziert. Dann gucke ich mir die Prozesse an, ja, und denke, meine Güte, ich habe ja so eine Zertifizierung gerade hinter mir, ja, das Gesetz nennt sich AZAV. Nach dem Gesetz der Arbeitsförderung. Und man sagt immer, das ist die kleine Zertifizierung vor dem 9001er. Ja. Und unsere Prozesse sind viel detaillierter und granularer als das, was ich letzten Endes beim Makler sehe. So, und das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Ist ja, gut, mir war das wichtig. Ja, mein erster Mitarbeiter war ein Prozessmanager und Projektkoordinator und kein Sachbearbeiter oder sowas. Ja, weil wir das halt einhalten wollen. Aber in den Maklerhäusern selber sehe ich immer wieder bei Leuten, die 10, 15, 20 Jahre arbeiten, dass ich auch in einer Schadenabteilung eigentlich nochmal klar machen muss, ein Schaden ist ein Schaden. Und auch wenn ihr drei unterschiedliche Teams habt, müssen diese Schäden eigentlich gleich bearbeitet werden. Klar sind die Versicherungsbedingungen sind unterschiedlich, aber das sind doch die gleichen Menschen, die Leistungsanfragen oder Schäden einreichen. Und da muss es doch eine gleiche Logik geben bei einem Versicherer. Und da kann es nicht sein, dass der eine, das ist jetzt natürlich übertrieben, unten noch eine Biene drunter malt, ja, und der nächste wünscht irgendwie noch einen schönen Tag. Das ist alles fein, Menschlichkeit gern gesehen. Aber wenn die Leute in diesen Standard schreiben, noch extra Informationen unten reinschreiben, dann verliere ich als Unternehmen die Steuerungskontrolle über meine hauseigene Qualität. Und das mag sein, dass es besser ist, aber wenn es besser ist, warum machen es dann nicht alle so und man implementiert es in einen Prozess? Um deine Frage also zu beantworten, weil ich weiß, ich hole immer weit aus, ja, heute sehe ich sehr viel Bemühungen, eine Riesenbereitschaft, sich zu verändern. Klar, es kommen Kunden auf mich zu, die wollen was verändern. Die, die es nicht wollen, rufen mich nicht an. Also deswegen ist das ein sehr eingeschränkter Blick, wage ich mal zu behaupten. Aber wirklich eine Riesenbereitschaft und ein Riesenpotenzial von Effizienzen, die man erst noch bergen kann, wo ich sagen kann, dass ich bei meinem größten Kunden im letzten Jahr fast, nicht ganz, 9000 Stunden einsparen konnte, an Arbeit durch Automatisierung, Strukturierung von Daten, Prozessimplementation und so weiter und so fort. Und das sind so Punkte, das merke ich einfach immer wieder. Man fängt eigentlich trotzdem, auch wenn man denkt, die sind noch so digital, fange ich eigentlich immer an mit der Frage, wie empfangt ihr eure Post? Ja? Was macht ihr damit?
Und wie reagieren denn Mitarbeiter? Weil ich verstehe voll, was du sagst. Ich kann voll verstehen, dass man sagt, ey, wir möchten das ja ein bisschen digital, wir wollen optimieren und so weiter. Aber du sprichst auch von den Mitarbeitern, die extrem viel Wissen haben, ne? Die einfach so 20 Jahre Erfahrung haben. Und dann kommt jetzt der Folger her und wird einfach digitalisieren. Also meiner Erfahrung nach möchten alle Veränderungen, aber sich halt nicht verändern.
Also ich will ja jetzt nicht zu viel Marketing machen, ja, aber ein entscheidender Punkt, den wir letzten Endes bei der Implementation von Dingen machen, ist, wir beziehen die Mitarbeiter am Beginn mit ein. Das heißt also, klar spreche ich über den grundlegenden Prozess und ich spreche auch mit einem Abteilungsleiter oder mit einem Teamleiter über diese Prozesse. Aber am Ende des Tages sage ich so, weil das ist eine Erkenntnis, die ich aus meinem vergangenen Arbeitsleben gewonnen habe, ist, wir haben ja Standardautomatismen gebaut und haben dann erkannt, viele Standardautomatismen werden nicht genutzt. Die sind zwar grundsätzlich intelligent, ja, und funktionieren auch, aber der Mitarbeiter macht es anders und weil der Mitarbeiter es anders macht, macht das lieber selber, weil der Automatismus macht ja nicht, was er aus den Augen des Mitarbeiters machen soll. So, und wenn ich diesen Schritt gehe und den Mitarbeiter von Beginn an abhole, wie wäre denn der intelligente Weg? Ja, dann ist es tatsächlich so, meine Erfahrung, dass die Umsetzung sehr, sehr schnell ist. Ich kann, wie gesagt, von einem sehr großen Kunden, das ist auch ein offizieller Use Case, das darf ich ruhig sagen, das ist Dr. Walter, ein Auslandsreisekrankenversicherungsassekurateur, die mit 80.000 Schäden im Jahr wirklich auch eine echte Arbeitslast haben und dabei durch ihr starkes Wachstum von über 30% fast erdrückt worden wären. Und da ist es tatsächlich so, dass wir den Leuten den Schmerz genommen haben, dass der Schaden nicht mehr automatisch angelegt werden muss, sondern der Kunde füllt ein Formular aus und dann ist das fertig angelegt in der Software. Also dass, wenn man genau die Punkte nimmt, die sowieso jeden schmerzen, ja, dann holt man die Leute auch ab. Und in dieser Vorgangsverwaltung, die wir dort implementiert haben, wenn dort ein neuer Mitarbeiter kommt, und das ist halt im letzten Jahr mehrfach geschehen, das Unternehmen hat ja ich glaube, 170 Mitarbeiter oder sowas. Da ist es tatsächlich so, die Einarbeitungszeit von neuen Leuten, die die Software noch nie benutzt haben in der Schadenabteilung, dauert 2 Tage. Und dann können die produktiv arbeiten. Ja, und das ist natürlich ein Mehrwert, den ich, wenn ich keine Prozesse habe, kann ich auch nicht jemanden leicht reinstoßen, weil ich müsste ja immer, wenn ich bei dir anfange, müsste ich ja immer sagen, ja, wie funktioniert das nochmal mit den Hashtags? War das jetzt Facebook oder Faceletter oder wie hieß das nochmal? Ja, also das heißt, das sind so Punkte, wenn ich einen ganz glasklaren Prozess habe, dann reduziert es auch die Einarbeitungszeit, die Komplexität und unter Umständen auch das Anforderungspotenzial an den einen oder anderen Sachbearbeiter, dass man dort halt mit einhergehen kann. Und eine Beobachtung, die ich dir gerne noch mitgebe, die ich gemacht habe, ich habe noch nie einen Makler gesehen, der zu viele Mitarbeiter hat. Noch nie. Ja, alle haben zu viel Arbeit für zu wenig Personal. Und es ist nicht leicht, geeignete neue Mitarbeiter zu finden. Also ist die Frage, wie enable ich neue Mitarbeiter? Gerne, ne, in 8 Wochen dann über uns, ja, wenn es soweit ist. Aber über einen ganz klaren Prozess, eine ganz klare Struktur. Im Zweifelsfall nimmt der Chef irgendein Video auf und sagt, hier, guck mal, so und so machst du das und schaltet sie in Reihe und sagt, du liest jetzt den ersten Tag, guckst du dir an und dann weißt du, wo der Hase langläuft, aber ich habe dann ein einheitliches Qualitätslevel im gesamten Unternehmen.
Oh, das klingt auf jeden Fall gut. Das ist auch spannend. Ich finde auch den Ansatz perfekt, fang einfach, also mach nicht den Prozess und stülp den auf die Mitarbeiter drauf und frag die Mitarbeiter einfach, was für einen Prozess wollt ihr eigentlich? Also, ne, wir wollen die Arbeit für euch einfacher machen. Lasst uns mal
Genau.
zusammenarbeiten. Ich glaube, da hast du einfach auch, da gibt es ja keine Ablehnung, ne, wenn du denen sagst, ich helfe dir einfach, die Arbeit leichter zu machen.
Genau.
Du hast noch, ach genau, beim Stand von Mitarbeitern habe ich mir auch schon, genau, ich habe noch aufgeschrieben, was mit deinem Vortrag, mit den Schnittstellen sind der Schlüssel zum Erfolg. Wie genau, was genau hast du da erzählt? Genau, Optimierung durch Vernetzen von Tools und KI. Bringst du auch KI jetzt in die Unternehmen da mit rein? Oder ist das Interesse da oder haben Mitarbeiter da Angst vor, weil jetzt kommt die KI und nimmt meinen Job weg? Oder sagen die, ey, wir haben eh genug Arbeit?
Also, gute Frage. Spielt so ein bisschen darauf hin, was machen wir eigentlich? Wie gesagt, wir haben eigentlich drei Geschäftsbereiche. Das eine ist Consulting und Umsetzung, habe ich ja so ein bisschen drüber erzählt. Das andere, das dritte ist sozusagen der Bildungsträger. Das zweite ist, wir schaffen eigene Produkte. Und diese eigenen Produkte, die wir schaffen, die haben im Grunde genommen alle ein sehr, sehr ähnliches Fundament. Ja, dieses Fundament, was wir da bauen, das hat bei uns den ehrenwerten Namen Autark bekommen. Warum? Weil es ein separates Tool ist, welches ich neben das AMS-Programm setze. Ja, so. Und neben diesem AMS-Programm sind wir dann in der Lage, in Live, also in Realtime, in Echtzeit, die Dinge zu steuern. So. Was haben wir gemacht? Was haben wir da so umgesetzt? Wir haben eine Schnittstelle aus diesem AMS-Programm in eine eigene KI-Lösung gebracht. Ja, InsurAI, ja, wo wir wieder beim Buchstabieren sind, ne? Insurai. Genau. Und dieses InsurAI ist eine assistentenbasierte KI-Lösung, mit der wir im Grunde genommen gerade in der Beta-Version unterwegs sind. Also es funktioniert quasi alles, aber Prompts muss man schleifen, bis alles rund ist. Ja, also deswegen nenne ich es immer noch Beta. Und letzten Endes ist es so, dass die Daten aus dem Maklerverwaltungsprogramm hochgeladen werden in die KI und mit Hilfe von Assistenten kann ich sagen, ich hätte das gern so, ich hätte das gern so und so weiter. Das haben wir implementiert, also KI. Wir haben implementiert Formularwesen mit FlixCheck, für wen das ein Begriff ist. Ja,
Ja.
FlixCheck ist ein Anbieter für Kunden, Self-Service nenne ich das jetzt mal. Und dort ist es letzten Endes so, haben wir eine Echtzeitschnittstelle in das AMS gebaut. Wie funktioniert das Ganze? Ich gehe zum Beispiel auf deine, ne, nehmen wir mal an, du wärst Kunde bei uns. Ich gehe auf deine Internetseite, fülle ein Kontaktformular aus und Autark schaut jetzt nach, gibt es den schon? Ja, also gibt es Volker Eisbuhn in deiner Datenbank oder gibt es ihn nicht? Wenn es ihn nicht gibt, wird er als Interessent neu angelegt, es wird ein Vorgang angelegt und das in Echtzeit, ne? Also ich wiederhole das ein paar Mal, damit es sitzt, weil das ist eigentlich unvorstellbar für dieses Programm. So, und da ist es so, in Echtzeit. Da ist es wieder. ist es dann so, dass ich diesen Interessenten im System habe. Und das Besondere daran, weil wir das in Realtime machen, ist, dass wir Tools wie Superchat zum Beispiel, das ist ja ein Tool, wo ich Omnichannel-Marketing mit betreiben kann und WhatsApp anbinden kann, kann ich im Prinzip sagen, okay, füll mal dieses Formular aus, denk dir irgendwas aus, das haben wir letzte Woche präsentiert, ja. Und wenn du dir das ausgedacht hast, was du da machst, ja, dann schick doch mal an diese Nummer jetzt eine WhatsApp mit dem Wort Maklervertrag. Und dann siehst du, du wirst mit dem Namen begrüßt, obwohl wir dich über deine Telefonnummer identifizieren, ja, und du gar nicht sagst, wie du heißt und das allererste Mal schreibst und fragen dann, möchtest du einen Maklervertrag haben, ja oder nein? Du drückst ja und dann kriegst du auch direkt den Maklervertrag. Und die Besonderheit hierbei ist, es geht ja um Schnittstellen. Wir haben hier drei Tools benutzt. Wir haben FlexCheck benutzt für die Aufnahme der Kundendaten. Die sind im AMS gelandet. Und danach habe ich über Superchat WhatsApp angebunden. Ja, und Superchat sagt ja, sie brauchen einen Maklervertrag für Marco Peterson. Jetzt guckt er im AMS nach, ja, Marco Peterson habe ich, sagt dem FlixCheck, ich brauche die Daten, die du für einen Maklervertrag brauchst. FlixCheck antwortet Name, Adresse und so weiter. Und dann sagt Autark, alles klar, hier hast du die Daten und FlixCheck sagt, hier ist der Link. Und die landen dann wieder in Superchat, ohne dass ein Mitarbeiter auch nur einen Finger gekrümmt hat im Kundenverwaltungsprogramm. Und das binnen 5 Sekunden. Ja, also das heißt, das ist einfach eine Vernetzung, was ich letztes Jahr auf der DKM erzählt hatte, also jetzt auf der letzten in 2024, war im Grunde genommen nichts anderes, dass wir weg müssen von diesen ganzen Insellösungen. Und was ich wirklich für einen ganz, ganz großen Schmerz-Fehler halte, ist, sich an seinen Softwarehersteller zu wenden und darum zu bitten, dass die zum Beispiel ein Formulartool, eine andere Lösung, was auch immer bauen. Ja, weil wenn ich eins gelernt habe, in den 20 Jahren, indem ich mich mit dem Werkzeugkasten, wir haben vorhin über isolierte Tools gesprochen. Ich habe einen Haufen Tools benutzt, wirklich. Es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele, die ich nicht benutzt habe. Ja, und diese Tools haben immer den gleichen Fehler. Ich muss Daten neu eingeben. Ich habe eigentlich das Wissen an einer anderen Stelle, aber ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ich muss es erstmal 5 bis 10 Minuten suchen. Dann gebe ich das Wissen irgendwo rein und so weiter und so fort. Ja, ich muss nochmal Daten eingeben. Ich gehe jetzt irgendwie bei meinem Maklerverband oder so auf die Seite und gebe da nochmal die Daten ein, um einen Maklervertrag zu erstellen. Jetzt brauche ich eine digitale Unterschrift. Wo kriege ich die jetzt her? Ach ja, da gibt es ja InSign, das kriege ich kostenlos von dem. Und dann bin ich zwar in einer sinnvollen Struktur und bin digital, ja, aber ich bin, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ja, der manuelle Sklave meiner digitalen Ideen. Ja, und das ist das, was wir durch das Vernetzen verlassen wollen, wo wir sagen, warum? Maklerverwaltungs Onboarding-Prozess eines Kunden ist doch fast immer gleich. Und da fangen wir an, vorne beim Kalendertool, die Vernetzung, hin über Newsletter-Programme, über WhatsApp-Kommunikation und so weiter und so fort. Das sind eigentlich die Punkte, wo wir sagen, wenn ich diesen Prozess einmal baue, ja, dann habe ich es doch geschaffen. Und dafür haben wir das Fundament gebaut. Diese Autark-Schnittstelle ist im Prinzip das Fundament, auf dem wir jetzt alle Schnittstellen wie ein Haus draufbauen können. Können wir das nur im AMS? Eigentlich nicht. Eigentlich können wir es für alles. Wir haben nur andere Programme noch nicht angebunden. Wenn also jemand ein anderes Programm anbinden will, dann ist es jetzt nicht auf unserer unmittelbaren Agenda. Aber was wir bauen, ist technisch eigentlich völlig programmunabhängig. Wir wollen vernetzen, wo es nur geht. Und da komme ich halt mit 20 Jahren Versicherungsmaklererfahrung um die Ecke und sage, okay, ich möchte die Schmerzen, die ich früher hatte, einfach selber lösen.
Das klingt super. Das ist einfach fast, eigentlich wäre das ein gutes Schlusswort. Ich habe noch ein paar kleine Fragen.
Na, es wäre auch
Also.
schade drum.
Ja, aber es ist genau, das ist ein sehr guter Ansatz. Aber du hast gerade vorhin schon erzählt, du hast viele Fehler wurden gemacht und werden immer wieder gemacht. Und du hast früher auch ganz, ganz viele Sachen getan. Und ich frage meine Gäste immer, was sie denn eigentlich so der größte Misserfolg oder Fehler war in ihrem Berufsleben. Also, ne, Fehler ist so ein negatives Ding. Also, weißt du, größtes Learning kann man auch sagen. Gibt es irgendwas, wo du dich daran erinnerst und sagst, so, boah, das habe ich, ja.
Ja, also Das, was ich heute erzähle, ist nicht unbedingt das, was ich früher erzählt habe. Wenn ich jetzt denke, ich weiß vielleicht gar nicht, was mein größter Fehler war. Vielleicht hätte ich Sinologie zu Ende studieren sollen und wäre jetzt reich in China. Wer weiß das schon? Ja. Reich bin ich heute nicht. Reich an Erfahrung vielleicht. Und habe auch sehr viel Spaß bei dem, was ich tue. Ein großes Learning. Und das war, als ich damals als Einzelkämpfer. Und das ist ein Unterschied, den ich heute einfach merke. Heute sind meine Kunden selten Einzelkämpfer. Ja, die meisten sind eigentlich, ja, Maklerunternehmen mit Mitarbeitern. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich nur einen Vertriebler habe, und an dem hängt der gesamte Erfolg. Und bei mir war es oft so, dass ich dann gesagt habe, okay, und das kommt mir heute zugute, aber wenn ich das aus einer anderen Perspektive sehe, es ist unter Umständen so, versuche nicht immer alles selber zu machen. Ja, also früher war es eigentlich so, ich habe mir Photoshop-Kenntnisse aufgebürdet, ich habe mich in den Newsletter-Programm eingewurschtelt und so weiter und so fort, weil ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt jemanden beauftragen, ja, der kostet Geld oder ich kann es selber machen. Und das hängt an meiner technischen Affinität, dass es mir auch Spaß gemacht hat, grundsätzlich. Aber das war so das Learning, was ich eigentlich. Ich sag mal, wo die größte Transformation in meinem eigenen Prozess stattgefunden hat. Früher habe ich versucht, immer alles selber zu machen. Heute sage ich, ich will lieber jemanden finden, der das viel besser kann als ich. Deswegen haben wir im Marketing Unterstützung. Ich habe einen Prozessmanager im Zweifelsfall. Ich habe einen Projektkoordinator, weil jeder, der mich auch kennt, weiß, ich bin sehr innovativ. Ich habe viele Ideen, ich habe viele Fragen und alle Ideen sollen auch umgesetzt werden. Aber ich brauche auch jemanden, der die losen Enden hält, damit ich nicht irgendwann mal 2 Wochen vergesse, irgendjemanden zu kontaktieren. Das läuft sehr, sehr gut, auch in meiner Selbstständigkeit anders als vorher. Aber ist es trotzdem, war das so mein Hauptlearning, würde ich sagen. Gibt es hier lieber jemand anderes und mach das, was du am besten kannst. Ja, und versuch dann da einfach so gut zu sein, dass du jemand anderes halt davon bezahlen kannst. Ich glaube, das ist so das Learning. Du kriegst bessere Ergebnisse, du hast eine viel höhere Lernkurve. Du startest nicht bei 0, sondern bei 90 oder sowas, ja. Und das ist, glaube ich, so das, was mich am meisten geprägt hat in den letzten Jahren.
Kann ich nur unterstützen. Ich kann das fast sehr oft unterschreiben. Mein Problem ist auch, dass ich zu viel Spaß an den Sachen habe und mir das selbst beibringe.
Ja,
Und dann
aber
halt
effektiv ist es nicht immer, ne?
exakt. Und es ist halt nicht effektiv. Es ist einfach wirklich. Und das Ergebnis ist vor allen Dingen auch nicht so gut, weil nämlich was mit dem Photoshop. Klar macht es Spaß, da rumzuklicken und so weiter. Aber gibt es einfach jemanden, der das kann, der macht das halt schneller als du. Und besser. Also.
Absolut, absolut.
Kann ich auch nur, das habe ich Webseiten bauen, all das kenne ich alles zu Genüge. Jemand das machen lassen und vor allen Dingen kommt die Person meistens noch, ich denke nur an meine letzte Webseite, die ich habe bauen lassen. Die Person kommt einfach auf bessere Ideen als du selbst. Weil der einfach sich, ja, deswegen kann ich auch nur unterschreiben. Aber jetzt kommen wir zu den Schlussfragen schon. Zu den drei Schlussfragen, die ich immer, und das war jetzt gerade schon ein guter Tipp, aber meine erste von den drei Schlussfragen an meine Gäste ist immer, was war denn für dich der beste Tipp in deiner Anfangszeit, der dir immer noch was bringt?
Also ich war früher immer ein Mensch, der eigentlich immer direkt losgeredet hat. Ja. Und ich habe gemerkt, dass das nicht immer die beste Idee ist. Also ich selber bin Sohn einer deutschen Mutter und eines spanischen Vaters. Und früher ist das spanische Temperament sehr stark, auch wenn man mir das gar nicht ansieht, heute schon gar nicht mehr, sehr, sehr stark im Vordergrund gewesen. Ne? Also ich war sehr impulsiv. Ich trage auch heute letzten Endes immer noch das Herz auf der Zunge. Aber bevor ich das Herz von der Zunge runterrede, halte ich meistens noch mal kurz inne. Und da gibt es einfach die Punkte. Ich glaube, eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle, ist einfach, ist das, was ich jetzt sagen möchte. Also ich beobachte mehr als früher, ja. Und da ist es häufig so, dass ich erstmal am Anfang zuhöre und dann ja, sollte man nicht zu viel reden. Das wäre jetzt heute auch noch ein Tipp an mich, ja, dass ich möchte gern verstanden werden und erkläre manchmal zu viel und weniger ist manchmal mehr. Das lerne ich aber heute noch. Also von daher weiß ich nicht, ob das ein Tipp für die Anfangszeiten ist. Aber mein absoluter Tipp ist, wenn ich weiß, wohin ich gehe oder wohin ich gehen will, dann und jeden Tag einen Schritt in diese Richtung mache, dann bin ich viel weiter, als wenn ich nach einem halben Jahr merke, dass ich einfach ein halbes Jahr in eine Richtung gegangen bin, in die ich gar nicht wollte. Und dann muss ich den Weg wieder zurückgehen und neu abbiegen. Ich glaube, das ist so, das wäre am Anfang für mich wahrscheinlich eine der besten Ideen gewesen, die ich hätte wählen können.
Also okay, das ist aber ein Tipp, den du gern gehabt hättest. Aber hast du irgendeinen Tipp bekommen von irgendeinem Mentor oder irgendjemand, der dir irgendwas gesagt hat?
Ich habe mal in einem Buch etwas gelesen. Oh Wunder, ich habe früher Bücher gelesen, ne? Vorhin noch gesagt, ich würde das Buch bevorzugen.
Wenn du Zeit hattest,
Wenn
früher
ich
hattest du Zeit.
früher hatte ich mehr Zeit oder habe sie mir anders eingesetzt. Ohne Familie ist das ja auch was anderes. Genau, letzten Endes ist es so, in einem Buch stand einmal drin, lass dir Zeit für kleine Entscheidungen. Ja, aber die wirklich großen Entscheidungen triff innerhalb von 7 Atemzügen. Und das ist etwas, was ich durchgängig, durchführe. Das heißt, wenn ich sage, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt, worauf müssen wir achten im Prozess, dann werde ich auch gern mal kleinlich. Wenn man aber sagt, okay, wir müssen jetzt überhaupt erst mal gucken, wollen wir jetzt links oder rechts rum, dann kann ich die Entscheidung sehr schnell treffen. Weil eigentlich weiß man schon, welchen Weg man gehen will. Das sind Grundsatzentscheidungen. Ja, also mir geht es wirklich um die großen Entscheidungen im Leben. Wenn ich jemanden heiraten möchte oder sowas und ich kann nach 7 Atemzügen nicht sagen, dass dieser Mensch dafür in Frage kommt, dann such bitte weiter. Ja, also das war, glaube ich, einer der besten, also nicht in Bezug auf Hochzeiten oder sowas, sondern grundsätzlich im Leben, die großen Entscheidungen sollte man innerhalb von 7 Atemzügen treffen können.
Das ist ein guter Tipp. Jetzt habe ich noch mal, meine letzte Frage wäre jetzt einfach: Wir haben gerade schon Bücher gehabt und du hast es im Buch gelesen. Was für Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum? Können jetzt auch, das kann auch Belletristik sein, Fachbücher, was immer.
Eben solches. Genau. Dieses Buch, in dem das drin stand, ist auch nicht so dick. Ja, ist ganz angenehm und hat eigentlich mehr so ganz kurze Passagen. Nennt sich Hagakure oder Hagakure. Ja, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Der Weg des Samurai. Sehr altes Buch. Ja, aber da dieser Tipp mit diesen 7 Weisheiten, der kommt tatsächlich aus diesem Buch. Es geht letzten Endes darum, dass es so Richtlinien für Samurais sind. Ja, das ist jetzt auch wieder, ne, der Veganer mit seiner Fischalliteration kommt jetzt mit dem Samurai-Tipp, obwohl er Zivildienst gemacht hat. Aber grundsätzlich ist das für mich ein sehr, sehr prägendes Buch gewesen. Wo ganz viele Sachen drin standen. Ja, also wenn es regnet, wirst du nass, egal ob du rennst oder gehst, so inhaltlich übertragen. Ja, und das waren einfach so Punkte, immer mit dem offenen Visier durchs Leben zu gehen. Und dieses Buch erinnert einen daran. Ja, also ich muss sagen, das ist mir wirklich hängen geblieben.
Sehr gut, cool.
Ansonsten, ja, 3 Bücher, 4-Stunden-Woche, ja, von Timothy Ferris. Einfach auch mal so ein bisschen out of the box denken. Es gibt da eine Geschichte wie Timothy Ferris, ich weiß gar nicht mehr, was genau, glaube ich, Martial Arts oder Kickbox Meister in Thailand oder China wurde, indem er einfach, ich sage es jetzt mal aus meiner eigenen Sicht, ein bisschen an den Regeln vorbeigespielt hat. Er hat die Regeln gelesen und hat gemerkt, okay, wenn ich einfach viel größer bin als die anderen und den Gegner geschickt aus dem Ring schubse, dann gewinne ich auch, ja, kann aber gar nicht kickboxen. Das ist halt einfach so ein bisschen out of the box denken. Und das dritte Buch wäre für mich Kopf schlägt Kapital. Aber nicht, genau, also einfach aus der Perspektive heraus, dass wenn man Dinge intelligent denkt und wirklich vorher drüber nachdenkt, hat man häufig einen großen Nutzen. Ja, also wenn es das Buch gäbe und ich es gelesen hätte, bestimmt gibt es Bücher darüber, aber ich habe nie was darüber gelesen, sondern in der Uni gehabt, ist für mich eigentlich mein größter Freund Pareto. Ja, also wie finde ich die 80% raus, die ich lösen kann mit den 20% Aufwand? Und wenn ich alle meine Pareto-Fragen im Unternehmen gelöst habe, dann kann ich mir über die verbleibenden 20% mit 80% Aufwand immer noch Gedanken machen. Ja, aber dann habe ich einfach den Schmerz schon weg. Und das ist, glaube ich, da ist Kopf schlägt Kapital auch ein guter Ansatz gewesen, um einfach mal zu überlegen, was kann ich denn eigentlich intelligenter machen? Ja.
Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde nämlich genau, das ist sehr gut. Du hast vorhin gerade noch erzählt, so, ah, du hast früher, du redest zu viel und manchmal tust du alle Sachen zu lange zu erklären und so weiter. Nee, fand ich heute gar nicht. Kann ich sagen, hier nicht. Also fand ich nicht. Fand alles passend.
Gut, das freut mich.
Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du mein Gast warst.
Gerne. War schön hier zu sein und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich hoffe, Sie stimmen mir zu und das Gespräch war für Sie genauso interessant wie für mich. Und ich hoffe außerdem, Sie konnten auch das ein oder andere mitnehmen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Volker Eispuhn, eine Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Pressearbeit und PR für Vermittler, Makler und die Finanzdienstbranche. Denn mit Social Media erreichen Sie Ihre Zielgruppe mit Ass im Ärmel Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiedersehen.